herzlich willkommen zum Transformations-Podcast, der Podcast für Transformation in der Lean, agilen oder digitalen Welt. Es begrüßt Sie Ihr Host Bert Jakobsen-Kramer. Herzlich willkommen zum Teil 3 Evolution von Organisationsmodellen mit dem Schwerpunkt auf der agilen Organisation. Viel Spaß! So, und jetzt kommen wir zur agilen Organisation. Und jetzt kommen wir dazu zur Frage, was bedeutet das denn jetzt für uns, wenn wir hier über Disruption sprechen? Es ist jetzt leider so, dass das hier nicht mehr reicht. Wertstromorganisation und Flexibilität. Das reicht jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir es mit der VUCA-Welt zu tun, mit Komplexität, mit Disruption. Und jetzt haben wir eine ganz andere Dynamik im Markt und wir brauchen eine ganz andere Geschwindigkeit. Und jetzt brauchen wir eine Organisation, die sich ständig in der Lage ist, sich zu verändern. Und das ist der Zielzustand der agilen Organisation. Das ist eine ständige Veränderung der Organisation zum Kunden hin auf Basis von Wertströmen, je nachdem, wie stark der Kunde über welches Produkt an meiner Organisation zieht. Und hier in dieser Abbildung können wir auch ganz gut sehen, was hier noch gleich ist und was sich dann aber zwischen Hierarchie und Wertstromorganisation gleich bleibt, aber was zur agilen Organisation sich verändert. Was ist hier gleich zwischen Wertstrom und Hierarchieorganisation? Richtig, ja, ich habe immer noch eine Hierarchie. Ich habe hier eine Hierarchie und ich habe hier auch eine Hierarchie. Da ist bloß sozusagen die Hierarchie umgedreht, weil ich das anders denke. Ich interpretiere die Hierarchie anders, aber ich habe immer noch eine klassische Linie, eine klassische Führungshierarchie mit Bereichsleitung, mit Geschäftsführung, mit Teamleitung, Unterabteilungsleitern und Mitarbeitern. Und jetzt kommt der Paradigmenwechsel. Jetzt gehen wir den Sprung in die agile Organisation und da haben wir keine Hierarchie mehr. Und das ist der Grund, warum die agile Organisation uns den Vorteil geben kann, nämlich die stetige Wandlungsfähigkeit, weil wir doch wissen, dass wir in der Hierarchie diese Nachteile haben. Lange Entscheidungswege, bürokratische Prozesse, komplizierte, langwierige Abstimmungswege. Und was passiert denn in der Hierarchie? Ich habe hier meine Hierarchie, die ist top-down und dann kommt von der Seite mein Wertstrom, richtig? Und dann versuche ich da irgendwie durch die Linie und meine Silos meinen Wertstrom durchzubringen. Und manchmal gelingt mir das ganz gut und manchmal gelingt mir das nicht so gut. Und jetzt ist es eben so, wir haben keine Zeit mehr dafür, für dieses Durchbringen. Wir brauchen jetzt eine Organisation, die wertstromorientiert ist und mit möglichst wenig Hierarchie sich am Wertstrom ausrichtet und dort die Wertschöpfung durchfließen kann. Und das ist das, was jetzt diese beiden Organisationen miteinander verbindet. Also nochmal, die Hierarchie und die Wertstromorganisation, das bindende Element ist, es bleibt eine Hierarchie. Wenn wir in die agile Organisation wechseln, wird die Hierarchie sozusagen runtergefahren, ist weniger wichtig, sondern was jetzt wichtig sind selbstorganisierte Kreise am Wertstrom. Was allerdings die Wertstromorganisation und die agile Organisation wiederum verbindet, ist Wertstromorientierung. Also mit anderen Worten, das ist doch kein Selbstzweck. Ich mache doch hier nicht Zettel kleben und Abbau von Hierarchie und Selbstorganisation zum Selbstzweck, sondern Wertstromorientierung ist ein integraler Bestandteil dieser Organisation. Ohne Wertstromorientierung macht eine agile Organisation überhaupt keinen Sinn. Was ist jetzt das Kernelement der agilen Organisation? Das Kernelement der agilen Organisation ist Selbstorganisation. Selbstentscheidungen fällen. Zentrale Führungsaufgaben, die vorher in der Linie durch eine Linienführungskraft übernommen wurde, werden in der agilen Organisation von den Teams selbst übernommen. Die planen ihre Kapazität selber, die planen ihre Prioritäten selbst, die planen ihre Auslastung selbst, die entscheiden relevante Produktentscheidungen selbst, also Fachentscheidungen werden selbst getroffen. Das heißt, ich habe hier eine Trennung zwischen disziplinarischer Führung und fachlicher Führung. Wir denken in Rollen und Mitgliedschaften. Das ist auch eine andere Denkweise. Und das kennen wir aus der agilen Produktentwicklung, aus dem Scrum-Denken. Da haben wir auch Rollen, richtig? Und das finden wir hier wieder in der agilen Organisation, dass wir jetzt in Rollen denken. Das heißt, wir haben hier selbstorganisierte Kreise. Und die sind zum Kunden hin möglichst interdisziplinär besetzt. Das sind sogenannte Wertschöpfungsteams, die jetzt ganz eng mit dem Kunden zusammen interdisziplinär als Kreis sich zum Kunden ausrichten und möglichst 50-60% aller Entscheidungen sofort treffen können. Ohne weitere Abstimmung, ohne sich in der Linie irgendwie abstimmen zu müssen. Das entscheiden die einfach. Gemeinsam. Selbstorganisiert. Und dann haben wir darüber hinaus in einer weiteren Schale oder in eventuell Entwicklungsteams, wo dann eine Unterbeauftragung selbstorganisiert stattfindet. Auch ohne, dass da eine Linienführungskraft notwendig ist. Das heißt, wir haben Rollen und wir haben Mitgliedschaften. Dann kann ich in mehreren Kreisen Mitglied sein und ich kann in jedem Kreis eine unterschiedliche Rolle haben. Gut, und dann haben wir in der Regel noch zwei wichtige Elemente. Wir haben also einen starken Kunden- und Wertstromfokus. Das sagte ich schon, das brauchen wir. Das ist ein wichtiges, integrales Bestandteil dieser Organisationsform. Und wir haben einen Fokus auf kurzzyklischer Planung und kurzzyklischen Rückkopplungsschleifen. Also wir entfernen uns eher von diesem langfristig über Monate und Jahre durchgeplanten Prozessen hin zu kurzzyklischen Projekten mit Rückkopplungsschleifen zum Kunden. Okay, das sind jetzt erstmal die Grundgedanken in dieser Organisation. Und weil diese Organisation ja Selbstorganisation fokussiert, brauchen wir dann neben Rollen und Mitgliedschaften noch etwas. Das sind Governance-Regeln. Weil die Entscheidungen nicht mehr durch die Linie geklärt werden, wie in der alten Welt, sondern die Teams entscheiden selbstständig. Und um das zu ermöglichen, brauchen wir dann Governance-Regeln. Es muss sozusagen ein Regelwert geben, in dem sich diese selbstorganisierten Teams verhalten können. Und was dann auch noch hilfreich ist, dass wir nicht nur Governance-Regeln anbieten, sondern auch andere Formen der Entscheidung uns angewöhnen. Wir haben manchmal die Situation, dass dann jemand nicht genau weiß, was er tun soll. Und dann geht er zur Führungskraft und sagt A oder B. Ne, und dann sagt, also nimm mal A, ne, kenne ich, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Und dann ist quasi der Fehler schon passiert, weil wir das gar nicht wollen. Wir wollen ja, dass der Mitarbeiter selbst die Entscheidung fällt. Ja, das heißt, wir können ihn noch coachen in der Entscheidung, aber der soll ja eigentlich selbst die Entscheidung fällen. Und das ist ja das, was wir uns über Jahre angewöhnt haben, was sich ja auch gut anfühlt, wofür ich ja auch bezahlt werde als Führungskraft, ne, wenn ich Entscheidungen fällt. Das fühlt sich ja auch gut an und es ist gleichzeitig sozusagen diese Box der Pandora. Ne? Es ist gleichzeitig das, was wir eigentlich nicht gerne wollen, weil wir wünschen uns doch eigentlich alle, dass die Mitarbeiter die Entscheidung fällen. Dann haben wir doch weniger Probleme. Und das ist eben dieses Spiel, was in der Linienorganisation gespielt wird. Das ist einfach eine Art und Weise der Beziehungsgestaltung. Und der Vorschlag ist, in der agilen Organisation mal aus dieser Hierarchiebox auszusteigen und das mal neu zu denken. Und dann würde man eben für die Selbstorganisation Governance-Regeln zur Verfügung stellen, dass jeder weiß, wie er sich entscheiden kann, was er entscheiden darf. Und eben andere Entscheidungswerkzeuge zur Verfügung stellen, die halt eine Alternative sind für die Abstimmung in der Linie. Okay, gut. Und jetzt zum Schluss noch zwei Punkte. Es ist eben im Moment, haben wir zwei Bewegungen in dieser ganzen Diskussion. Und diese Diskussion um die agile Organisation, die ist ja erst 5 Jahre alt. Das ist ja eine ganz junge Diskussion. Und jetzt haben wir zwei Diskussionsrichtungen. Die eine Diskussionsrichtung ist die kollegial geführte Organisation, dieses Schalenmodell mit den Kreisen. Das können wir jetzt gleich mal nochmal im Detail erklären. Und dann haben wir eine andere Form der Organisation, und das ist Large Scale Scrum. Das ist auch eine agile Organisation. Und die basiert auf der, sag mal, Methode des agilen Projektmanagements, also Scrum. Und das sind zwei unterschiedliche Perspektiven, wie man jetzt Agilität leben kann. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, wir gehen da mal Stück für Stück durch. Wir fangen mal mit der... Okay, dann lass uns doch erstmal auf Large Scale Scrum schauen. Also Large Scale Scrum, die Grundaussage ist, ich mache nicht nur Scrum in der Produktentwicklung, sondern ich nutze das als Organisationsprinzip für meine gesamte Organisation. Large Scale Scrum sagt Folgendes: Alles, was ich mache, sind Scrums. Das ist mein Organisationsmodell. Alle Teams arbeiten in Scrums. Wir starten alle zur gleichen Zeit. Wir machen alle gemeinsam, ich sag mal, was weiß ich, einen 40-tägigen Sprint-Zyklus mit, keine Ahnung, 5 bis 10 Teams. Wir teilen uns gemeinsam alle einen riesen Produkt-Backlog. In der Sprintplanung vor dem 2-Wochen-Zyklus zieht sich jeder, je nach Team und Spezifikation und Kompetenz, aus dem großen Produkt-Backlog seine Themen raus, plant die, fährt das 14 Tage ab und nach 14 Tagen berichten wir zurück an den Product Owner. Dann haben wir vielleicht noch eine Woche normale Arbeit, in Anführungsstrichen, ja, und dann geht es nach einer Woche wieder los mit dem Sprint. Das ist Large Scale Scrum. Und da gibt es eben gerade Produktentwicklungsbereiche, die das machen. Und dann stellen sie fest, Mensch, das funktioniert ganz gut, aber wir brauchen noch so andere Mechanismen in unserer Organisation, weil sonst funktioniert das nicht. Wir brauchen da doch neben den Scrum-Rollen, da brauchen wir noch mehr. Wir brauchen nämlich Chapter. Wir brauchen Communities, weil wenn die Leute ständig im Sprint arbeiten, dann entwickeln sie sich ja fachlich nicht unbedingt weiter. Das heißt, dann muss ich sehen, dass ich die 5, was weiß ich, jetzt nehme ich mal ein Beispiel, mechanische Ingenieure, die da überall drin sitzen, dass ich die nochmal in die Community bündel, damit die da untereinander nochmal Weiterbildung machen. Jetzt, okay, gut. So, jetzt zurück hier zur Organisationsform. Jetzt habe ich also hier meine Swimlanes, meine ganzen Teams, die starten immer gleich. Jetzt habe ich verstanden, jetzt brauche ich noch eine Community, damit die sich fachlich weiterentwickeln können. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ich brauche trotzdem noch disziplinarische Führung, weil so ganz ohne Disziplin, was mache ich denn, wenn da einer nicht zur Arbeit erscheint? Das muss ich ja auch irgendwie regeln. Dann, das heißt, ich kann natürlich hier schon noch eine Hierarchie einbauen, die auch sinnvoll ist. Haben wir jetzt ja auch bei den Kollegen, die dann sagen, hier, wir führen da so einen großen Führungsbereich. Und das geht dann auch, weil diese Führungskräfte ja mit diesem Klein-Klein der Linie nichts mehr zu tun haben. Die ganzen Entscheidungen werden in den Teams selbstständig gefällt. Das heißt, ich kann natürlich als Führungskraft eine viel größere Führungsspanne führen in dem Moment. Okay. Dann, okay, so weit, so gut. So, und das zentrale Element hier, das ist der Punkt, man teilt sich ein gemeinsames Produkt-Backlog. Und das wäre jetzt die Frage. Seid ihr in der Lage, ein gemeinsames Produkt-Backlog zu teilen? Über alle Mitarbeiter hinweg und alle Teams hinweg. Ich habe ein Produkt-Backlog, das fülle ich über die Woche, über die Monate immer wieder auf und gehe in Sprints. Und wir stellen fest, im Moment scheint das noch nicht der Fall zu sein. Dann wäre diese Methode nicht die richtige, diese Organisationsform. Weil die ja darauf basiert, ich habe einen Product Backlog, ich starte immer zur gleichen Zeit und habe die gleiche Taktung. So, jetzt wechseln wir die Logik, jetzt gehen wir in die Kreisorganisation. So, die Kreisorganisation sagt jetzt, ich übernehme Elemente aus der agilen Projektmanagement-Logik, nämlich die Rollen, die Mitgliedschaften und die verschieden gearteten Kreise, nämlich zum Beispiel Praktikergruppen, was nichts anderes ist als die Chapter, die wir jetzt schon diskutiert haben, und macht daraus ein universelles, agiles Organisationskonzept, unabhängig jetzt davon, ob das Produktentwicklung ist oder, ich sag mal, produktionsnah, spielt überhaupt gar keine Rolle. Also das ist hier die Alternative, wenn ich jetzt eben kein gemeinsames Produkt-Backlog habe, sondern verschiedene Kunden an mir ziehen, zu unterschiedlichen Zeiten, dann würde man eher dazu tendieren. So, und jetzt mache ich das einmal, stelle ich das kurz vor und dann, die Abbildung kennt ihr, glaube ich, schon, ne? Die habt ihr doch schon mal gesehen. Gut, also was haben wir hier auf der Außenschale? Da haben wir diese bereits erwähnten interdisziplinär besetzten Geschäftsteams, die dicht am Kunden, hier, der hier draußen irgendwo mit seinem Prozess rüberschwebt. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, welchen Prozess können wir mal nehmen? Und da kommt dann irgendjemand aus diesem Prozess und sagt, hier, ich habe Features oder Themen und die möchte ich hier gerne umgesetzt haben von euch. Und dann sitzt hier ein interdisziplinär besetztes Geschäftsteam, was direkt diese Entscheidungen in der Regel zu 50% sofort fällen kann. So, also das heißt, ich habe da irgendwie ein Team von 4 bis 6 Leuten, ja, die haben hier ihre Regelkommunikation mit dem Kunden im Prozess, holen sich die Aufgaben ab, entscheiden direkt im Team, ob sie das selbst lösen können. Wenn ja, fallen die direkten Entscheidungen und tun das, stimmen sich nicht mehr in der Linie irgendwie ab, sondern machen das einfach. Und dann kommt die Frage, wenn das jetzt zu große Aufgabenpakete sind, die dieses Team jetzt selber nicht mehr selbstständig lösen kann, dann machen die selbstständig eine Unterbeauftragung eines Entwicklungsteams. Und dann gehen die in ein Entwicklungsteam, die damit darauf spezialisiert sind und sagen, hier, bitte Lastenhefterstellung, das ist das Feature, das ist der Zeitpunkt, bitte liefert das zurück zu dem und dem Tag. Und dann machen die das hier in diesem Entwicklungskreis und dann liefern die das zurück und dann geht das wieder zurück zum Kunden. Wir haben also Wertströme, die kundenorientiert arbeiten und da ordnen wir jedem Wertstrom und jedem Kunden, je nachdem wie das organisatorisch passt, so ein Team zu, damit der Kunde einen Ansprechpartner hat und die Leute zum Kunden hin schnell agieren können und sofort entscheiden können, wenn da Themen. Genau. Und entweder die können das selbst entscheiden und selbst umsetzen oder die machen eine Unterbeauftragung in die Entwicklungsteams rein und sagen, hier ist ein Paket, das schaffen wir nicht, es brauchen wir Hilfe, bitte übernimmt das, ihr macht das. Und dann liefern die das wieder zurück. Das ist also diese Ebene der der Entwicklungsteams. Und da ist jetzt eins wichtig. Das könnte sein, dass das eure alten Fachteams sind, die alten Silos. Das könnte sein. Das könnte aber auch sein, dass sich das über die Betrachtung der Wertströme und Kunden jetzt wieder neu sortiert. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus dem letzten Projekt. Da hatten wir dann so eine Kreiskonstitution von diesem Kreis, von so einem Entwicklungskreis. Und das war ja die Abteilung Betriebsfestigkeit. Und die haben sich organisatorisch vom Wertstrom her ausgerichtet nach Projekt, Fahrzeugprojekt und Plattform. Und gesagt, das sind unsere Kernkunden. Okay? Und dann haben die da Geschäftskreise gebildet nach Plattform und nach Prozess. Und dann ging es um die Frage, wen brauchen wir denn jetzt in unserem Entwicklungsteam? Und dann haben die gesagt, naja gut, früher waren wir halt nur Betriebsfestigkeit Fahrzeug. Und dann hatten wir eine andere Kollegenabteilung, die hat Betriebsfestigkeit Karosserie gemacht. Und dann gab es noch eine Gruppe, die hat Absicherungsmanagement gemacht und Simulation. Und dann haben die gesagt, ja Moment mal, um den Geschäftskreis optimal zu bedienen, brauchen wir einen Absicherungsmanager, Karosserie, Fahrzeug. Ich hätte gerne noch einen Simulanten dabei. Ich hätte gerne noch einen Absicherungsmanager dabei. Und keine Ahnung, was sie noch haben wollten. Ja? Ich will damit sagen, das kann sein, dass diese Entwicklungsteam ähnlich sind wie eure aktuelle Struktur. Das kann aber auch sein, dass sich das aufgrund des Wertstroms irgendwie neu sortiert, weil das mehr Sinn macht. Okay, dann haben wir das jetzt, glaube ich, auch verstanden. Geschäftsteams, Geschäftsentwicklungskreise, Entwicklungsteams. Und dann brauchen wir hier noch ein K1. Das steht hier unter Koordination. Warum brauche ich da jetzt einen Koordinationskreis? Das ist jetzt noch ein anderes Element. Naja, das ist jetzt ja Folgendes. In der alten Welt habe ich meine Entscheidung abgestimmt über die Linie, richtig? In der neuen Welt passiert Folgendes. Alle drei Geschäftskreise gehen jetzt auf einmal auf DL1 zu und sagen, ich brauche deine Kappa. Und das Entwicklungsteam sagt, ey, Moment mal, stopp, alt, mehr geht nicht, wir können nicht mehr, wir laufen über. Okay, ja, was passiert jetzt? Jetzt brauche ich einen Koordinationskreis. Und in diesem Koordinationskreis sitzt ein Repräsentant von dem Team, von dem Team, von dem Team, von dem Kreis, von dem Kreis. Und dann treffen die sich da und dann wird das unter Kollegen erstmal versucht zu lösen. Die reden einfach miteinander. Das ist ein Joe Fix, wie ihr ihn vielleicht auch schon kennt. Und dann wird verhandelt. Ne? Könnt ihr früher anfangen? Könnt ihr später anfangen? Könnt ihr auf Leistung verzichten? Könnt ihr uns Kappa geben? Könnt ihr Leute rüberschieben temporär? Wir brauchen noch Kollegen hier. Ja, so, und dann wird das ausgehandelt. So, nur wenn das nicht klappt, dann haben wir nämlich einen Topkreis. Und dann wird das da hoch eskaliert und dann sagen die Kollegen, wir haben es probiert, wir haben es nicht hinbekommen, wir brauchen jetzt eine Richtungsentscheidung von euch, was sollen wir tun? Das heißt, um das ganz klar zu sagen, die Kreisorganisation ist nicht vollständig hierarchiefrei. Ja, es gibt immer noch die Möglichkeit einer Eskalation. Aber der Fokus ist, das merkt man hier, der ist auf Selbstorganisation. Das ist ein anderer Fokus. So, jetzt schließe ich das ab. Dann haben wir noch die Praktikergruppen, das sind die Gilden, das haben wir jetzt mittlerweile verstanden. Und hier diese Kollegengruppen, da ist letztendlich die disziplinarische Führung. Das heißt, ich kann ja dann einem Unterabteilungsleiter hier verschiedenste Kollegen, die hier in diesen Kreisen und Teams unterwegs sind, zuordnen und sagen, pass auf, der braucht ein Rückmeldungsgespräch einmal im Jahr, ein Leistungsgespräch. Und wenn irgendwas mal schief läuft und was eskaliert mit denen, dann bist du Ansprechpartner für die Person. Der kann dich auch ansprechen als Vertrauensperson, wenn irgendwas im Team nicht funktioniert, etc., etc., etc. So, also das ist jetzt genau der Punkt und da liegt auch die Magie dieser Organisation und auch der Vorteil. Ich habe unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Mitgliedschaften. Ich kann also als Mitarbeiter einerseits in diesem Geschäftskreismitglied sein, als Repräsentant meines Entwicklungsteams. Und dann bin ich im Entwicklungsteam Subject Matter Expert und mache einfach meine Arbeit. Und wenn ich hier in der RECO bin, dann bin ich der Repräsentant meines Teams und nehme die Aufgaben entgegen. Da habe ich eine andere Rolle. Und dann bin ich gleichzeitig noch mit meinen Kollegen in der Praktikergruppe und da habe ich vielleicht eine Spezialität und gebe ab und zu einen Wissensimpuls zu irgendeinem Spezialthema. Und dann bin ich gleichzeitig noch in der Kollegengruppe und berichte in Anführungsstrichen noch an meine Führungskraft, der mich disziplinarisch führt. Und dann jetzt zur Rolle hier, der mich vor allen Dingen coacht, in diesem neuen Umfeld zurechtzukommen. Der mir Impulse gibt, der mich entwickelt als Führungskraft, mich weiterbringt. Was ist jetzt hier der Vorteil? Die Leute sind nominell offiziell hier zugeordnet. Aber in welchen Teams und in welchen Rollen die unterwegs sind, das könnt ihr von Woche zu Woche neu entscheiden. Und da kriegt ihr natürlich eine unheimliche Wandlungsfähigkeit rein in eure Organisation, weil immer da, wo der Kunde zieht und wo der Bedarf ist, da schiebe ich die Leute hin. Ob ihr hier oder hier Scrum-artig arbeitet, ist euch völlig selbst überlassen. Wenn ihr sagt, das macht Sinn und wir haben die Voraussetzungen für Scrum, dann macht ihr das halt. Wenn ihr sagt, wir haben die Voraussetzungen nicht, wir können das nicht, dann macht ihr genauso weiter wie bisher. Das ist ja euch selbst überlassen. Das Scrum hat hier nur bedingt was mit zu tun. Man übernimmt das Rollenverständnis und die Trennung von disziplinarischer Führung und fachlicher Führung. Aber die kollegial geführte Organisation sagt nicht, du musst Scrum machen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Teil 3 Evolution von Organisationsmodellen. Das war der Transformations-Podcast der agilen, lean und digitalen Welt. Wenn es dir gefallen hat, klick dich weiter durch zum nächsten Podcast oder nimm mit uns Kontakt auf und lass dich von uns beraten. Wir unterstützen dich. dich in deiner Transformation. Ich sage auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Hier war dein Bert Jakobsen-Kramer.